80 Jahre Kriegsende. System zwischen Schuldkult und Kriegshetze. Geheimdienst macht Rückzieher. AfD vorerst nicht mehr gesichert rechtsextrem. Und Impf-Aids. HIV-Teile in Covid-Spritze nachgewiesen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Die Waffen schwiegen, doch der Kontinent lag in Trümmern. Mehr als 50 Millionen Menschen, Soldaten wie Zivilisten, hatten das Grauen des Krieges nicht überlebt. Am heutigen 8. Mai gedachte der Deutsche Bundestag des historischen Jahrestages. Für Irritation sorgte dabei eine Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die nach Ansicht zahlreicher Beobachter historische Fakten verkürzte. So erklärte der SPD-Politiker, Deutschlands langer Weg zu Freiheit und Demokratie habe am 8. Mai 1945 begonnen. Ganz so, als habe es zuvor weder die Revolution von 1848 noch die Weimarer Verfassung gegeben. Gleichzeitig nutzte Steinmeier den Gedenktag für eine Konfrontation mit Russland. Wörtlich sagte er, wir müssen alles tun, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, um Putins Landnahme aufzuhalten. Für Millionen Deutsche war der 8. Mai 1945 kein Tag der Erlösung, sondern der Anfang von Flucht, Vertreibung, Gewalt und Entrechtung. Im Auf-1-Gespräch forderte Historiker Dr. Peter Wasserteurer daher, auch andere Perspektiven zum 8. Mai müssen im öffentlichen Diskurs zu Wort kommen dürfen. Doch aktuell werde das Schicksal der Vertriebenen und ihrer Nachkommen gezielt tabuisiert und verschwiegen.
Ich habe hier eine sehr geteilte Meinung. Es kommt immer darauf an, von welcher Perspektive ich es sehe. Bin ich heute ein Sozialdemokrat, der damals in Wien in irgendeinem Keller das Kriegsende herbeigesehnt hat und überlebt habe, ist das sicherlich ein ganz anderer Zugang zum 8. Mai, als ich bin eine Wienerin, die danach vergewaltigt wurde. Ganz ein anderer Zugang von einem Südmeerer, der seine Familie verloren hat, der selber der tschechischen Gewalt entkommen ist. Sicherlich ein ganz anderer Zugang als ein Donauschwabe, der 20 Familienangehörige hat, irgendwo in Rudolfsgnad oder in Gruschibel oder sonst irgendwo verrecken hat gesehen, zu Fuß dann irgendwie über die Grenze nach Österreich gekommen ist. Das heißt, wir haben hier ganz unterschiedliche Erfahrungswerte, die diesen 8. Mai 1945 ganz unterschiedlich beurteilen. Und darauf sollte Rücksicht genommen werden. Aber da haben wir ja wieder im Grunde genommen dasselbe. Es gibt nur diese vom Mainstream vorgegebene Diktion des Redens, des Sagens, des Feierns. Ich höre heute schon wieder, was da von den Politikern alles gesagt wird. Tabuisiert wird ganz sicher dieser Bereich. Diese Stimmen gehen wieder unter. Diese Stimmen haben maximal, weiß ich, wann die Kronenzeitung über Andreas Mölzer eventuell die Möglichkeit haben, ein paar Zeilen zu bekommen, dann wird das dort gemacht. Es wird kein ORF über das berichten, maximal vielleicht ein Privatsender wie Auf1, wo ich sehr dankbar bin dafür, weil diese Menschen und deren Nachkommen haben ebenso das Recht, ihre Empfindungen, ihre Erlebnisse mit derselben medialen Aufmerksamkeit zu erleben, wie das für alle anderen auch zugestanden wird. Ja? Aber wir haben das schon wieder so, wie wir es gesagt haben.
Nur in Berlin ist der 8. Mai in diesem Jahr sogar ein gesetzlicher Feiertag. Das hatte die Landesregierung aus CDU und SPD bereits vor 2 Jahren beschlossen. Aber empfinden die Bewohner der deutschen Hauptstadt das Datum als Tag der Befreiung? Auf1-Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört.
Ich denke schon, dass der Tag schon notwendig war. Ne? Also wer weiß, wie weit es noch gegangen wäre.
Ich meine, die Mehrheit der Leute sind zur damaligen Zeit ja nicht auf die Idee gekommen, einen Feiertag daraus zu deklarieren.
Ja. Also finde ich jetzt Generell so nicht so, aber ja gut, man kann halt gegen die Regierung leider nicht vorgehen.
Wahrscheinlich eher als Beendigung des Krieges, würde ich mal sagen, aber so als Feiertag, schwierig, ne?
Nie wieder Krieg, das war der Schwur nach 1945. Doch heute, 80 Jahre später, ist der Frieden erneut in Gefahr. Mit Friedrich Merz im Kanzleramt rückt Deutschland näher an jene Kräfte heran, die eine Konfrontation mit Russland gezielt vorantreiben. Der Geopolitik-Experte und AfD-Bundestagsabgeordnete Rainer Rothfuß ist überzeugt, der Westen ist derzeit in zwei konkurrierende Machtzentren gespalten. Das eine sind die USA, die unter Präsident Donald Trump auf eine multipolare Ordnung setzen. Das andere Zentrum der Macht sitzt in Brüssel. Und Rothfuß richtet in diesem Zusammenhang auch eine deutliche Warnung an die eigene Partei.
Das andere Zentrum dürfen wir nicht unterschätzen in seiner Aggressivität des Vorgehens. Und dieses Zentrum ist jetzt mittlerweile Brüssel, nicht nur Sitz der EU, sondern auch der NATO. Und das sind natürlich andere Akteure, die haben eine andere Motivation. Die wollen A, ein globalistisches Steuerungsmodell durchsetzen, von daher auch nicht dieses Europa der Vaterländer, sondern ein Zentralstaat Europa. Sie wollen auch eine EU-Armee. Ein Verteidigungskommissar wurde schon eingesetzt. Und in diese Richtung dürfen wir uns auf keinen Fall als AfD ziehen lassen. Wir plädieren ja auch für eine eigenständige europäische Verteidigungsfähigkeit. Aber da dürfen wir uns ja nicht schlucken lassen von der globalistischen Agenda, die eben jetzt die EU als ihren mächtigen Arm zur Durchsetzung ihrer Interessen in der Welt missbrauchen will.
Über Jahrzehnte diente der Schuldkult dazu, Deutschland als politischen Faktor in Europa auszuschalten. Das änderte sich am 13. Mai 1999, also fast auf den Tag genau vor 26 Jahren. Auf dem Parteitag der Grünen in Bielefeld hielt der damalige Außenminister Joschka Fischer eine vielbeachtete Rede zum Kosovo-Konflikt. Darin sagte er: Auschwitz ist unvergleichbar, aber ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen. Mit diesen Worten rechtfertigte Fischer den NATO-Angriff auf das damalige Jugoslawien als moralische Konsequenz aus dem Holocaust. Beobachter sehen darin den Beginn eines neuen außenpolitischen Selbstverständnisses, eines Imperialismus, der sich selbst als wertebasiert, regelgeleitet oder inzwischen sogar feministisch bezeichnet. 11 Tage nach Fischers Rede begann die NATO mit der Bombardierung Belgrads. Der Konflikt zwischen Serben und Albanern im Kosovo wurde zwar nicht vom Westen ausgelöst, er schwelt seit Jahrzehnten und war 1999 bereits in einem offenen Krieg übergegangen. Doch Transatlantiker nutzten und instrumentalisierten die Lage für ihre eigenen Interessen. Heute ist das Kosovo ein unabhängiger Staat, allerdings weder von Serbien noch von etwa der Hälfte der Länder weltweit anerkannt. Die Spannungen bestehen bis heute fort. Kritiker werfen dem Westen vor, weiterhin im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Besonders deutlich zeigt sich das im Norden des Landes, in der Stadt Mitrovica. Von dort berichtet Martin Müller-Mertens.
Die Brücke von Mitrovica, faktisch eine Grenze, wenn auch auf keinem westlichen Atlas so verzeichnet. Auf der einen Seite die albanisch dominierte Republik Kosovo, auf der anderen Seite die nördlichen serbischen Gemeinden. Sie sind kein Teil Serbiens, aber auch irgendwie nicht des Kosovo, sondern eine Art Parallelstaat und das seit 25 Jahren. Das Problem hätte längst gelöst sein können, denn die beiden Regierungen in Pristina und Belgrad haben sich auf einen Tausch geeinigt. Die serbischen Gemeinschaften gegen das albanisch besiedelte Preševo-Tal in Serbien. Doch die globalistischen Mächte haben genau diesen Ausgleich verboten, weil sie mit dem Teile und Herrsche ihre Macht aufrechterhalten und die Spannungen am Kochen halten wollten. Allen voran damals die Europäische Union und die damalige deutsche Bundesregierung unter Angela Merkel. Und auch aktuell kommt es hier wieder vermehrt zu Spannungen, vor allem im Februar, kurz vor den kosovarischen Parlamentswahlen. Damals ließ der albanische Ministerpräsident Albin Kurti mit Polizeigewalt die serbischen parallelen Staatsstrukturen auflösen. Möglicherweise arbeiten sie im Untergrund weiter. Kurti wollte damit Eindruck auf seine Wähler machen, aber damit hat er sich verrechnet. Er verfügt über keine Mehrheit mehr und versucht nun seit 2 Monaten ein Parlamentspräsidium zu wählen, was die Voraussetzung für eine neue Regierung nach der kosovarischen Verfassung ist. Wahrscheinlich wird ihm das nicht gelingen. Wahrscheinlich wird es zu Neuwahlen kommen. Und es steht zu befürchten, dass Kurti erneut versucht, die Situation anzuheizen, um durch ethnische Auseinandersetzungen seine Macht zu stabilisieren. Sein Ziel ist ein Kosovo, das Teil der EU und der NATO ist, also Teil des Great Reset.
Unfassbare Entgleisung. Der israelische TV-Produzent des regierungsnahen Senders Channel 14, Elad Barashi, hat öffentlich den Holocaust an Palästinensern im Gazastreifen gefordert. Bereits am 27. Februar schrieb er auf der Plattform X: Sie verdienen den Tod. Männer, Frauen und Kinder. Egal wie, wir müssen einfach einen Holocaust an ihnen ausüben. Seiner Vorstellung nach solle dieser Völkermord unter anderem mit, so wörtlich, Gaskammern und Zugwaggons durchgeführt werden. Zwar wurde der Beitrag inzwischen gelöscht, doch bereits am Dienstag veröffentlichte er auf X eine neue Erklärung, in der es heißt, Zitat: Ich entschuldige mich nicht. Ich wünsche den Terroristen immer noch dasselbe. Ob er mit Terroristen Mitglieder der Hamas oder Palästinenser allgemein meint, ließ er offen. Gegen die zerstörerische Kriegspolitik wendet sich nun eine enorme Anzahl von Menschen. Die gestern präsentierte Petition des Alternativ-WEF Nein zum Krieg, Ja zum Frieden hat bereits jetzt, nach nur einem Tag, über 20.000 Unterstützer. Doch könnten die kriegsbefeuernden Politiker dadurch wirklich zum Umdenken bewegt werden? Dazu sagten AWEF-Moderator Robert Stein und Petitionsinitiatorin Elsa Mittmannsgruber:
Das ist wie ein bisschen der Kampf gegen die Windmühlen. Aber in der Bibel gibt es auch so ein Beispiel mit David und Goliath. Und das war auch ein ungleicher Kampf und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Also man darf die Hoffnung nicht aufgeben, weil wenn wir jetzt verstummen, dann ist es schon zu spät. Also für Frieden ist es nie zu spät. Auf die Straße gehen, sich selber dafür einsetzen, da ist jeder dazu aufgerufen. Und ich hoffe, dass da viele Menschen mitmachen.
Und wenn das Volk dann zeigt, klar zeigt, dass sie gegen Krieg ist und die Stimmen millionenfach werden und einfach nicht mehr zu ignorieren sind, dann kann die Politik auch nicht mehr von Demokratie oder demokratischer Legitimation sprechen und dann fehlt ihnen eines ihrer Hauptargumente.
Die AfD wird vom Verfassungsschutz bis auf Weiteres nicht mehr als gesichert rechtsextrem eingestuft. Grund ist ein laufender Rechtsstreit zwischen der Partei und der Behörde. Das bestätigte das Verwaltungsgericht Köln gegenüber auf 1. Wörtlich heißt es: Im Eilverfahren der AfD gegen ihre Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung hat das Bundesamt für Verfassungsschutz heute eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben. Das bedeutet, der dem Innenministerium unterstellte Nachrichtendienst hält an seiner Einschätzung fest, will aber die Entscheidung des Gerichts abwarten. Die AfD sieht darin einen Etappensieg, deren Bundesvorsitzende Alice Weidel und Tino Chrupalla erklärten: Das ist ein erster wichtiger Schritt hin zu unserer eigentlichen Entlastung und dazu, dem Vorwurf des Rechtsextremismus zu begegnen. Der Geheimdienst wollte sich gegenüber auf 1 nicht zu dem Vorgang äußern. Ein Sprecher teilte auf Nachfrage lediglich mit: Mit Blick auf das laufende Verfahren und aus Respekt vor dem Gericht äußert das BfV sich in dieser Angelegenheit nicht öffentlich. Der Erlass von Innenminister Alexander Dobrindt zur Abweisung von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen sorgt für Fragezeichen, auch beim früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Auf der Plattform X erklärte er, im Erlass sei nur von einer möglichen Zurückweisung die Rede, obwohl das Asylgesetz sie verbindlich vorschreibt. Maaßen verweist auf den Gesetzestext. Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Der Erlass lasse offen, ob tatsächlich abgewiesen wird und wer darüber entscheidet. Das Bundesinnenministerium betonte unterdessen auf Nachfrage von auf 1, dass die Bundespolizei an allen Landgrenzen Kontrollen durchführe und diese auf Anweisung von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Schritt für Schritt verstärken werde. Zahlen über mögliche Zurückweisungen konnte das Ministerium bislang nicht nennen. Auch eine Sprecherin der Bundespolizei erklärte gegenüber unserer Redaktion: Bitte haben Sie Verständnis, dass derzeit noch keine Aussagen zu möglichen quantitativen Veränderungen getroffen werden können. In der Covid-Spritze von Moderna wurden nun Teile von HIV-Sequenzen nachgewiesen. Entdeckt hat diese der renommierte Genforscher Kevin McKernan, der jahrelang an der Forschungsuniversität MIT gearbeitet hatte. Konkret befänden sich Teile einer HIV-Impfung, die gerade erst entwickelt wird, in den Covid-Injektionen von Moderna. Könnten diese HIV-Teile zu Impf-AIDS führen? Der Genforscher schreibt auf X, dass es zahlreiche Belege für Impf-AIDS nach den Covid-Spritzen gebe. Doch die Ursache dafür sei unklar. So könnten etwa auch die Spike-Proteine oder die Lipid-Nanopartikel die weißen Blutkörperchen zerstören, was auch das Immunsystem unwiederbringlich schädige. Impf-AIDS wurde auch bei Mandanten der Anwaltskanzlei Rogert und Ulbricht nachgewiesen, worüber sogar Focus und Süddeutsche berichteten. Doch mittlerweile haben sie ihre Beiträge wieder gelöscht. In der Auf1-Doku Zeugen der Wahrheit hatte der Facharzt Professor Stefan Becker bereits Anfang 2022 gewarnt.
So ein V-AIDS in mehreren Studien jetzt schon beschrieben. Bei mehreren Impfungen ein Zusammenbruch möglich des Immunsystems mit Erkrankungen wie bei AIDS, ähnlich wie bei AIDS. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger, da was zu machen.
Doch ein geschädigtes Immunsystem könne auch Krebs nicht abwehren.
Jeder Krebspatient, der zu spät kommt, der überall schon metastasiert ist, das Immunsystem den Krebs nicht bekämpft, da ist Ende der Fahnenstange.
Doch auch der sogenannte Turbo-Krebs wird von den Systemmedien bis heute verschwiegen oder gar als Verschwörungstheorie abgetan. Wer sich gegen die Pharmaindustrie stellt, wird massiv bekämpft, wie auch auf 1. Seit der Kündigung unseres neunten Spendenkontos können Sie unsere Aufklärungsarbeit nur mehr mittels Überweisung per Kreditkarte oder PayPal oder einen Kauf im auf 1-Shop unterstützen. Unter www.auf1.shop. Bitte helfen Sie mit, damit wir Sie noch länger über die Gefahren der Pharmaindustrie informieren können. Über die Startschwierigkeiten der neuen schwarz-roten Bundesregierung spricht Auf1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit der sächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten Caroline Bachmann in unserem heutigen Interview des Tages.
Ja, Caroline Bachmann ist bei mir von der AfD hier aus dem Bundestag. Heute wurde, wenn man so will, Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal wurde ein Bundeskanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt. Mittlerweile ist Friedrich Merz aber Kanzler. Wie sehr hat Sie das Ganze überrascht?
Naja, also überrascht hat mich das tatsächlich am Anfang, bin ich ehrlich. Ich dachte eigentlich, die Reihen sind geschlossen. Offensichtlich waren sie das nicht. Ich habe Absicht dahinter vermutet. Also wir wissen es natürlich nicht, es ist eine geheime Wahl. Ich vermute, dass die SPD nochmal richtig Druck auf den zukünftigen jetzt dann Kanzler ausgerichtet hat, um ihnen zu zeigen, warum er Kanzler geworden ist, nämlich mit Stimmen der SPD einfach nochmal Druck reinzugeben. Das, glaube ich, ist es. Dass die CDU hier abtrünnig geworden ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich war überrascht und ich hätte mir, das habe ich vorhin gesagt, fast gewünscht, dass es nochmal Angela Merkel wird. Das wäre nochmal witzig geworden, hätte man die Prinzessin nochmal ausgegraben. Aber vielleicht ist es auch gut so.
Jetzt ist Merz Kanzler, aber er ist in gewisser Weise so eine Art König ohne Land. Er ist demontiert, er ist im Grunde ständig abhängig von der Disziplin seiner Fraktion, die er ja schon mal nicht hatte. Was wäre Ihnen als Oppositionspartei, die in Umfragen gut dasteht, eigentlich lieber gewesen? Ein Scheitern dieser Koalition bereits am Beginn oder so ein Merz, der im Grunde keine eigenständige Politik machen kann und politisch vor sich her getrieben werden kann?
alle Varianten wären fürs Land maximal schlecht gewesen und sind für uns als AfD aber in jedem Fall gut. Weil in allen Varianten sieht der CDU-Wähler, sieht der Bürger, dass die Wahlversprechen einfach gebrochen sind. Sie werden auch gebrochen bleiben. Ja, da wird nichts umgesetzt. Und ob wir jetzt in Neuwahlen gehen würden mit einem gescheiterten Kanzlerwahlgang oder ob wir in einem Jahr, anderthalb, zwei Jahren in die Neuwahlen gehen, wir werden stärker daraus hervorgehen. Ich hoffe, es passiert bald, damit der Schaden an unserem Land durch CDU und SPD begrenzt bleibt.
Was macht Sie da so optimistisch? Natürlich, die Ampel ist dann irgendwann gescheitert, aber man weiß auch, so Koalitionen, die eigentlich nicht zusammenpassen, die Gewöhnung an die Ämter und die Dienstwagen, die schweißt dann doch zusammen.
Ja, wir erleben das ja jetzt. Die Grünen haben ja im Vorfeld massiv verhandelt. Wir erinnern uns an die 50 Milliarden, die für die Grünen vorgesehen waren. Und dann sind abends noch Hasselmann und Tröge zu Merz haben gesagt, wir würden gerne 100 wollen. Und die haben das zugesagt bekommen. Jetzt distanzieren sie sich immer von denen. Die haben ja auch keine Posten bekommen, die sind nicht in der Koalition. Also die Grünen werden diese Koalition nicht massiv unterstützen, wenn es brenzlig wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass aus den CDU-Reihen welche ausbrechen. Der Druck von der CDU-Basis ist ja massiv. Und das weiß ja auch Merz und die Parteiführung. Deswegen haben sie ja auch keine Mitgliederbefragung gemacht. Also dort daher erwarte ich mir den Druck. Parlamentarisch ist tatsächlich wenig Druck da, weil die müssen sich die Kreditlinien freigeben, dann ist Geld da, dann könnten sie rein theoretisch Deutschland mit Geld und Wahlgeschenken überschwemmen. Und das ist so das Thema. Aber ich denke, die werden am Druck der Basis zerbrechen.
Wenn es Neuwahlen gibt und wenn Sie daraus gestärkt hervorgehen sollten, setzt das voraus, dass die AfD bis dahin nicht verboten ist. Diese Debatte gibt es im Moment. Sie sind eingestuft worden als gesichert rechtsextrem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob vom Verfassungsschutz oder von Frau Faeser selbst, spielt aber am Ende auch keine Rolle. Was macht es mit Ihnen als Partei? Nützt es Ihnen in gewisser Weise sogar? Sie haben große Mitgliederzahlen bekommen und es könnte Sie vielleicht auch davon abhalten, von der Versuchung zu sehr auf die Union zuzugehen.
Ja, also in Summe ist es ein Image-Schaden für uns. Es ist ein Schaden für uns. Es gibt auch sicherlich Mitglieder, die da in Sorge sind, auch Beamte, ne, die genau wissen, wenn die Partei mal verboten ist, dann gibt's für die Probleme. Gleichzeitig haben wir einen Mitgliedszulauf. Und ich war am Wochenende auch unterwegs und die Leute rennen einem förmlich hinterher und sagen, Frau Bachmann, bleiben Sie stark, machen Sie weiter, wir stehen hinter Ihnen. Also die Bürger stehen auf unserer Seite, die spüren, der Bürger hat ein ganz feines Gespür dafür, vor allem im Osten, dass er verarscht wird. Und im Westen, so darf ich es mal sagen, spürt er das jetzt und das kann niemand wollen. Von daher, die Leute sehen, dass es politisch motiviert ist. Inwiefern wir noch in einem Rechtsstaat leben, werden wir sehen, was dieses ganze Verbotsverfahren weiter anbetrifft.
Ich würde gerne einen Punkt aus meiner sehr lang geratenen Frage noch mal rausnehmen. Es ist ja tatsächlich so, Alice Weidel, Ihre damalige Kanzlerkandidatin, hatte Merz im Wahlkampf ja eine Koalition mehr oder weniger angeboten. Es gibt auch immer wieder die Kritik, die AfD würde möglicherweise zu nah an die Unionsparteien ranrücken, sobald die Koalitionsoption besteht. Sind Sie davor sozusagen jetzt von Faeser gerettet worden, eine Art Altpartei zu werden?
Also eine Art Altpartei zu werden darf überhaupt gar nicht passieren und kommt für mich auch nicht in Frage. Ich bin einer von denen, der immer gesagt hat, mit dieser CDU niemals. Ja, das ist ja am Ende auch das, was Alice Weidel immer gesagt hat, also mit Ihnen, Herr Merz, nicht. Ja, es gibt sicherlich vernünftige Leute in der CDU, das will ich keinem absprechen, aber diese Klüngelpartei, diese Rückgratlosigkeit, mit denen können und wollen wir nicht regieren. Ja, das ist völlig klar. Da sind viele Opportunisten drin, die sicherlich irgendwann umkippen, wenn sie wieder an die Macht wollen. Aber wir dürfen und werden keine Altpartei werden. Es ist gut jetzt so, wie es ist. Der Wähler hat jetzt Zeit zu sehen, dass er wirklich verarscht wird und dass er mit uns, nur mit uns von der AfD, die Kehrtwende in der Migrationspolitik, in der Energiepolitik, in der Infrastruktur bekommt.
Wir haben vorhin die Frage gestellt, ob wir noch in einem Rechtsstaat leben. Ich würde es mal einen Schritt weiter gehen und auch fragen, leben wir noch in einer Demokratie? Wenn wir uns jetzt so umschauen, in Rumänien eine Wahl annulliert und der siegreiche Kandidat für die zweite Runde nicht zugelassen. Frankreich, eine aussichtsreiche Kandidatin, auch von der Wahl ausgeschlossen. Es gibt eine Partei in Deutschland, die in Frage stellt, dass die Bundestagswahl richtig ausgezählt wurde. Ich stelle es mal so hin, ich weiß es nicht. Welche Entwicklung erleben wir da?
ich sag's mal so, ich bin letztens mit meinem Sohn unterwegs gewesen, der hat das alles mitbekommen, der ist noch klein und der hat dann gesagt, Mama, tut das nicht weh im Herz, wenn man sieht, wie das im Land jetzt sich entwickelt? Und genau das ist es. Was geben wir als Deutschland für ein Signal in die Welt? Wir sind als Deutschland ja immer noch ein großes, mächtiges Land. Die Welt schaut auf uns, verwundert dreien mittlerweile, was wir machen. Und in dem Moment, wo wir hier verboten werden sollen, die Partei, stärkste Kraft im Osten, zweitstärkste deutschlandweit in den Umfragen, stärkste Kraft, wenn man die verbieten will, was passiert mit Machthabern, mit Regierungschefs in der Türkei oder anderswo, die eh so an dieser Schwelle stehen zur Diktatur? Es ist ja feuerfrei. Das ist Wahnsinn, was wir uns hier leisten. Und ich hoffe, dass diese ganzen Altparteienpolitiker zurückkommen zur Vernunft. Und mit Demokratie hat das nichts mehr zu tun. Das muss man so sagen. Alleine, dass wir ausgeschlossen werden. Ja, Sie kennen das, dass wir die den Vizepräsidenten nicht bekommen, die Ausschussvorsitzenden nicht bekommen. Diese elende Brandmauer, das ist das Füßetreten mit der Demokratie. Und ich habe das vorhin schon, wir sind Grundgesetzpartei, wir sind Rechtsstaatspartei. Wir wollen, dass unsere Rechte und unsere Grundgesetze wieder eingehalten werden. Und dafür werden wir vom Verfassungsschutz beobachtet und eingestuft. Das sagt eigentlich alles.
Abschließend, Sie kommen aus Sachsen. Sachsen ist das Bundesland, wo die Montagsdemonstrationen, wo die Bürgerbewegung immer noch eine große Rolle spielen, eine größere als in anderen Bundesländern. Wie sehen Sie diese Bürgerbewegung, diese Demonstration? Ist das für Sie Vorfeld? Ist das für Sie Partner? Ist das vielleicht für Sie auch einfach etwas ganz anderes als Partei und parlamentarische Arbeit, das nichts damit zu tun hat?
Nein, es ist die Vorfeld, also es ist eine Vorfeldorganisation. Es sind die Bürger, die ihren Wille äußern. Und wir haben das bei Corona gesehen. Ohne uns in den Parlamenten und ohne den massiven Bürgerprotesten in jeglicher Form hätten wir die Impfpflicht nicht verhindert. Das ist so. Und im Moment haben wir genau das nicht. Ja, in Sachsen gibt es auch noch diese Spaziergänge. Aber insgesamt ist es doch so, dass sich der Bürger vielleicht aus Überforderung auch zurückgezogen hat. Und das ist auch der Grund, warum wir politisch im Moment stagnieren, warum wir nicht weiterkommen. Wir als AfD brauchen unbedingt den Bürger jetzt wieder, der auch eigeninitiativ rausgeht und den Unmut auf die Straße bringt. Wir sind natürlich mit dabei, wir unterstützen, wir machen unsere Arbeit im Parlament, aber was wir jetzt brauchen, um diesen Niedergang im Land zu verhindern und zu verhindern, dass wir weiter in so eine Antidemokratie hineinschlittern, ist der Bürger tatsächlich auf der Straße.
Sie sich das erklären oder haben Sie da vielleicht auch mal bei Ihnen in Sachsen das gehört, warum die Menschen sich etwas zurückziehen? Na gut, nach 5 Jahren ist es irgendwann auch klar, aber wir sehen, das Thema Krieg, Frieden ist ja auch ein existenzielles Thema. Das mobilisiert die Leute aber nicht, auf die Straße zu gehen.
Ja, bei Corona war es so, dass es alle betroffen hat. Es hat alle betroffen, die Kinder in den Schulen, die Eltern, die Rentner, es waren alle betroffen, irgendwie mit Masken, mit Impferei, mit Tests. Jetzt ist es ja so, die einen haben keine jungen Söhne mehr und da ist das Frieden, das Kriegstreiberei ist in weiter Ferne. Und außerdem ist es ja im Moment auch noch in weiter Ferne. Auch diese Demokratiesachen sind alle in weiter Ferne. Auch das Flüchtlingsthema, wenn ich nicht an der Grenze wohne oder in der Großstadt, betrifft es mich gar nicht so sehr. Das ist das Thema. Wir haben verschiedene Teilbereiche sind betroffen und jeder kann immer sagen, mich betrifft gerade das nicht, mich betrifft gerade das nicht. Und das muss man auch sagen, viele Menschen, gerade bei uns im Osten, sind ja schon lange auf der Straße. Ja, seit 2015 mit Pegida immer auf der Straße gewesen. Viel erwürgt, klar, aber die Zeit. Und das nagt auch an den Kräften der Bürger und es ist so ein bisschen eine generelle Überforderung eingetreten, weil ja diese Woche nichts mehr ist wie vor 3 Wochen. Es ändert sich alles. Immer wieder kommt eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und da tritt so eine gewisse Lethargie ein, der Bürger. Das sehe ich, das ist der Grund. Und ich hoffe, dass wir das schaffen dort daraus. Und ich sehe auch so, dass wir demnächst auch wieder Proteste auf der Straße haben. Und ich kann dazu auch nur aufrufen.
Herzlichen Dank.
17 Monate lang war ein Dackel in Australien verschwunden. Er war bei einem Ausflug auf die Känguru-Insel ausgebüxt. Die Familie, die ihn schmerzlich vermisst hatte, hatte bereits jede Hoffnung verloren. Doch nun wurde der Streuner auf einer Wildkamera entdeckt und konnte wieder zurück zu seiner Familie. Die Wiedersehensfreude war übrigens enorm. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.